Herzlich willkommen bei Sprechgesang, der österreichische Chormusik-Podcast, hosted by Momentum Vocal Music. Ich bin der Sebi, an meiner Seite wie immer der Simon.
Hallihallo.
Und wir haben heute wieder ein super Thema mit zwei, wie immer, illustren Gästen.
Fast noch illuster als sonst, aber alle sind natürlich gleichermaßen illuster.
Unser heutiges Thema sind die Unsung Heroes des Chorbereichs, nämlich die, ohne die es nicht geht, die Organisatoren im Hintergrund. Für dieses Thema haben wir uns zwei der Besten eingeladen, nämlich die Marie-Sophie Bauder vom Wiener Kammerchor und die Cordelia Kahner vom Webern Kammerchor der MDW.
Nur nicht verwechseln.
Genau. Zwei Kammerchöre aus Wien, die mit langer Tradition das Chorleben in Wien und Österreich auch mitgeprägt haben. Und das sind die zwei Damen im Hintergrund, die schauen, dass alles super abläuft.
Ich frage mich ja immer, weil ihr seid in Doppelfunktion ja tätig. Ihr seid beide Sängerinnen und Managerinnen. Mich interessiert immer dabei, wie der Weg ist von der Bühne, vom Singen, vom selber in den Proben sitzen zum Organisieren.
Wie ist das gelaufen? Begonnen hat es damit, dass ich im Chorus Sine Nomine im Vorstand dann begonnen habe. Das war einfach der natürliche Weg. Man ist sowieso sehr engagiert im Chor oder sehr involviert im Chor und möchte sich dann irgendwie noch mehr einbringen. Und dann wurde ich gefragt und ja, ich habe dann gewisse Aufgaben übernommen im Chorus Sine Nomine. Und wie ich dann beim Webern Kammerchor begonnen habe, das hat sich jetzt so ergeben, dass der Webern Kammerchor Institut gewechselt hat und damit irgendwie auch neue Organisation gesucht hat. Und nachdem ich davor schon Praktikum bei der Wiener Chorschule gemacht habe, war dann die Wahl auf mich da. Darum habe ich jetzt den Webern Kammerchor administratorisch übernommen. Die Corona-Zeit war spannend, aber irgendwie dann auch wieder gar nicht spannend, was das Chorische angeht. Jetzt gerade wird es so richtig spannend, weil jetzt fangen wieder Chorprojekte an. Jetzt kennt man die Situation, versucht man, das Beste draus zu machen und muss zusätzlich zu diesen Schwierigkeiten versuchen, irgendwas auf die Beine zu stellen.
Marie, wir kennen uns ja schon vom Studium. Wir studieren das Gleiche, waren auch in der gleichen Gesangsklasse. Aber vielleicht kannst du auch kurz deinen Weg skizzieren von der Bühne ins Management hinein.
Ja, hallo, ich bin Marie-Sophie Bauder. Wie bin ich zum Management gekommen? Ja, ich bin der Typ, ich kann nicht zuschauen, wenn was nicht klappt.
Geht mir
und muss mich leider einfach einmischen. Und dadurch bin ich aufgefallen und wurde gefragt, damals eigentlich in der Jugendchorakademie, kannst du nicht mithelfen? Magst du dich da nicht ein bisschen mehr einmischen? Und hat mir Spaß gemacht, habe gemerkt, dass das mir liegt und habe jetzt 2 Jahre den Jugendchor Österreich mitorganisiert und bin im Vorstand vom Wiener Kammerchor. Auch da einfach, weil ich mich gerne beteilige und gerne mitdenke und dann gefragt wurde, ob ich im Vorstandsteam sein möchte.
Jetzt ist das ja eine richtige Ausnahmesituation, in der wir uns befinden. Aber ich fände es auch spannend, mal in euren Alltag zu blicken als Chormanagerinnen. Ja, wie schaut das aus, wenn jetzt eine Cordelia oder eine Marie aufsteht und es ist nicht Corona und es ist zum Beispiel in 4 Tagen Probe oder es steht ein Konzert an? Was sind so eure normalen Aufgaben?
Alltag gibt es nicht bei mir, weil als alles zwischen Job und Studium und selber ein bisschen unterrichten und allem. Also es muss halt einfach immer irgendwo dazwischen passieren. Also ich arbeite auch in einer Künstleragentur. Auch da einfach wieder ähnliche Tätigkeiten. Man erstellt sich für ein Projekt eine To-Do-List, eine Checklist und damit man möglichst auf alles gefasst ist und dann kommen 1000 andere Dinge dazu, die man halt dazwischen noch organisieren muss.
Ja,
so klassische Dinge sind Noten organisieren, Probenräume organisieren, Projekttexte schreiben, E-Mails schreiben, organisatorische E-Mails schreiben an Sänger, an Chorleiter, an Veranstalter. Das teilen wir uns natürlich auch auf eben im Team. und hängt eben wirklich total vom Projekt ab oder von der Regelmäßigkeit, in der was stattfindet, ob es ein Chororchesterprojekt ist oder nur ein A Cappella-Projekt ist. Wo ich mich gerne raushalte, sind Kalkulationen erstellen und wie viel Geld brauchen wir hier und wie viel Geld brauchen wir da.
Die fröhlichen
und
Finanzen. Und,
genau, also da zum Beispiel, da halte ich mich gerne ein bisschen zurück. Mhm. Und so findet man eigentlich für sich selber eine Struktur und weiß, wann kümmere ich mich um was und was muss bis wann geklärt sein, um dann hoffentlich beim Konzert auch dieses zu genießen und nicht mehr an so viele Dinge zu denken.
Marie, was du jetzt gesagt hast, Cordelia, trifft das auf der MTW auch zu oder läuft es da ein bisschen in geordneteren Bahnen? Ist es regelmäßiger? Und was sind so die Besonderheiten, wenn man mit einer Uni zusammenarbeitet?
Also der größte Unterschied ist vielleicht, dass ich ein Büro habe, wo ich hingehen kann. Mhm. Und wenn ich dort bin, dann mache ich nur Webern-Kammerchororganisation.
Ja, ja.
Und das schätze ich für mich persönlich sehr, weil dort ist mein ganzes Zeug. Da weiß ich, wo was ist. Da kenne ich mich einfach aus und da ist es nicht so im mein normaler Alltag, Studienalltag, wie das halt im ehrenamtlichen Bereich ist. Mhm. Ich habe mein ganzes Leben sonst so zu schupfen und muss daneben irgendwie auch noch Chor organisieren, sondern ich gehe dorthin. Montagnachmittag ist so eine Fixzeit vor der Chorprobe und bin da und es werden Sachen besprochen mit dem Chorleiter und ich organisiere mich und alles rundherum.
Und du singst ja auch mit dem Webern-Kammerchor.
Richtig.
Wie geht's dir mit dieser Doppelfunktion? Kannst du dich überhaupt auf Singen konzentrieren, wenn du dann im Chor bist? Oder rattern immer die Rädchen, ich muss dann in der Pause das noch machen und ich muss das kopieren.
Und haben
kannst
alle
du das
Noten
trennen?
Und haben alle und sitzen alle im richtigen Platz.
Ja, genau.
Also im Musiziermoment kann ich Gott sei Dank sehr gut abschalten. Mhm. Ich sehe prinzipiell die Rolle der Koadministration als Ermöglicher.
Mhm.
Für genau solche Divine Moments, könnte man fast sagen. Und gerade wenn man selber beim Singen auch so dabei sein kann und das so mitempfinden kann, kann man die Früchte der Ernte tragen.
Mhm.
Ja, stimme ich vollkommen zu. Also ich möchte das Chorsingen überhaupt nicht missen. Dieses gemeinsame Musizieren ist einfach wunderschön und das wollen wir ermöglichen.
Mhm.
Und daher investieren wir da immer wieder viel Zeit und Energie.
Und dieses Quäntchen extra stolz, dass man selber ein Zähnchen am Rad war, dass es zu diesem Moment kommen kann, das ist schon nochmal zusätzlich ein
Auf jeden Fall.
Moment.
Ich meine, ich bin nachher echt meistens ziemlich fertig.
Aber stolz.
Aber auch stolz, genau.
Ja.
Mhm. Wie im Singen.
Nur ein bisschen mehr.
Touché.
Ja.
Was ich jetzt gern machen würde mit euch, ist ein kleines Gedankenspiel. Stellen wir uns vor, wir machen im nächsten Frühling Mozart Requiem. Wie gehen wir das an jetzt quasi? Beispiel, der Simon ist unser Chorleiter. Wir haben einen Chor schon da. Simon ist unser Chorleiter.
Oh.
Mhm. Simon sagt...
Ein Quartett. Was? Los! Oder wie?
Was los?
Simon und sagt, eins.
Ja. Simon sagt, wir machen
Mozart Requiem.
Wann?
Im Herbst 21.
Herbst 21, super. Wenn jetzt das quasi mit euch passiert, was sind die Schritte, die jetzt gesetzt werden?
Erstens, Simon, das ist viel zu ungenau. Wann, wo, wie, mit wem?
Genau. Ja. Gern gemeinsam.
Genau.
Einfach alles ab.
Fangen wir mal an. Was ist die Besetzung? Also, welcher Chor? Ist unser Chor, ja?
Aber wie
groß ist die Besetzung?
Ja.
Welches Orchester haben wir? Zahlen wir dieses Orchester oder zahlt uns das Orchester oder teilen wir uns die Aufnahmen?
Wer ist der Veranstalter?
Wer ist der Veranstalter?
Genau.
Mhm.
Insofern, damit ergeben sich ganz viele Dinge, als wenn wir selber veranstalten, müssen wir selber Karten verkaufen.
Darf ich kurz einhaken? Zahlen wir das Orchester oder zahlt uns das Orchester? Ist es nicht normalerweise so, wenn man einen Veranstalter hat, dass der beide zahlt?
Natürlich. Wenn
es sei denn, das Orchester veranstaltet.
Aber
dann, so.
Genau.
Ja, okay.
Wir stellen uns jetzt vor, genau. Quasi, also unabhängig von diesem Fall, wir stellen uns vor, wir sind der Veranstalter. Okay. Also
viel mehr Arbeit.
Ja, genau. Aber,
okay,
aber
viel mehr Arbeit.
Wir veranstalten.
Hoffen wir, dann gehen wir davon aus, dass wir das gemeinsam mit dem Orchester veranstalten und wir nicht das Orchester zahlen. Das kann sich eh kein Chor leisten, dass es sich ein Orchester dazu bucht.
Muss ich ja erst mal selber zahlen, der Chor.
Ja, dann brauchen wir einen Konzertort.
Location, genau. Mhm. Jetzt mit Corona. Gott, ich denke schon
wieder. Nein, denken wir mal, ohne Corona. Corona denken ist weg. Wir mal normal.
Wir können dann Corona später einfügen.
Nein, nein, wir lassen das jetzt mal außen vor, bitte. Also Location und Datum. Ist die Location zu dem Datum verfügbar?
Was kostet uns die Location?
Ja, die ganzen Kostensachen natürlich. Ist ja. Immer, ist, ich denke das auch nicht gerne, aber es ist natürlich wichtig zu denken. Dann Solisten. Wer sind unsere Solisten? Wann machen wir Vorsingen für Solisten? Oder wissen wir eh schon, wen wir nehmen, lassen wir nichts vorsingen? Das sind dann oft so die Dinge, die vielleicht gar nicht urwichtig sind, aber relativ bald passieren müssen.
Okay.
Weil sie einfach feststehen müssen.
Genau.
Genau, dann Probenplan. Das Probenbeginn ist oft viel früher als das Konzert selber. Also
vor allem
ich meine nicht 3 Wochen vorher, sondern ein Dreivierteljahr vorher oder ein halbes Jahr.
Kommt drauf an, wie sonst geprobt wird. Es kann auch recht kompakt sein, wenn der Chor das Werk schon kann. Aber es ist immer wichtig, ich finde es total wichtig zu sagen, ein Orchester probt vielleicht, wenn es ein Profiorchester ist, probt das Werk 3 Tage vorher.
Ja.
Mhm. Intensiv. Ja? Die machen 3 Tage Proben. Jeder hat das Werk schon gespielt. Und ein Konzert. Der Chor braucht eine gewisse Vorlaufzeit. Sei es 2 Wochen, weil das Werk ist bekannt. Sei es 3 Wochen, 4 Wochen oder ein halbes Jahr, weil es ist vielleicht kein Profichor und die proben nur einmal in der Woche und man muss das zwischen anderen Projekten vielleicht erarbeiten.
Mhm. Ja, oder auch man ist jetzt an sich noch im anderen Projekt drinnen, aber damit man nicht immer nur das eine Projekt probt, nimmt man auch jetzt schon das Mozart-Requiem dazu. Und also dann müssen ja auch schon Noten da sein. Mhm. Also wenn du beginnen willst, ein Stück zu proben, dann muss es ja allein dafür auch schon eine gewisse
super Thema, Vorbereitung Noten, geben. Noten, wo kriegen wir die Noten her? Wo kriegt ihr die Noten her?
Bestellen.
Okay.
Also entweder, es gibt natürlich, also Wiener Kammerchor hat ein großes Notenarchiv.
Ja.
Wenn wir was neu brauchen, gibt es 2 Optionen. Man fragt einen befreundeten Chor, wenn wir es nur für einmal brauchen, ob wir es ausborgen können. Meistens verlangen die Leihgebühren, das heißt, oft ist es fast schon wurscht, ob wir es kaufen. Dann werden die ganz normal bestellt beim Verlag, dann hat es eine gewisse Lieferzeit und dann kommen diese Noten. Weil man singt das Original. Es ist
klar, man einfach, singt das Original.
Genau, man muss es einfach auch in die Kalkulation einberechnen. Mhm. Solche Noten sind echt teuer.
Mhm.
Man plant eigentlich rückwärts. Das Ziel ist das Konzert und dann geht man Schritt für Schritt zurück, was muss davor passieren.
Mhm.
Ja, auch im Probenplan, wie viele Proben brauche ich davor? Und dann muss man planen, bis wann brauche ich Konzertkarten. Ab wann müssen die fertig sein? Das heißt, bis wann muss ein grafisches Layout da sein? Wer macht das? Was kostet uns das? Haben wir jemanden, der das für uns einfach so macht? Okay. Weil er auch ein toller, engagierter Chorsänger oder Sängerin ist und das für uns macht. Brauchen wir ein Programmheft? Bis wann muss das fertig sein? Weil dann muss es gedruckt werden. Wird das verkauft? Wird das verschenkt? Das sind schon sehr Detailfragen. Mhm. Aber die muss man sich auch rechtzeitig überlegen. Ja. Damit hängt auch zusammen, jetzt bin ich sehr in der Bewerbung drin, wo pflegen wir diese Veranstaltung ein? Wie kommen wir an unser Publikum? Verkaufen wir das nur über die Sänger? Ist das irgendwo auf einer Homepage? Ist das eine Facebook-Veranstaltung? Wie können wir vermitteln, dass es da ein Konzert überhaupt gibt?
Eine Bewerbung ist ein wichtiger
Teil. Genau, und der muss einfach, das muss auch rechtzeitig überlegt werden. Da muss es rechtzeitig Texte geben dazu, da muss es vielleicht ein Sujet geben. Ist das ein Chorfoto? Ist das ein Orchesterfoto? Gibt es ein gemeinsames Foto oder ist das was Abstrakteres? Also da
Bewerbung ist so wie Noten und Finanzierung natürlich eines von den Sachen, die man relativ früh bedenken muss, weil das einfach erstens selber Vorlaufzeit braucht mit, wie du sagst, Sujet und Grafik. Auf der anderen Seite die Leute, die kommen sollen zum Konzert, für die reicht es nicht, wie für das Profiorchester 3 Tage vorher anzufangen, sondern die wollen das ja oft auch 3 Monate im Vorhinein planen. Also, dass das einfach rechtzeitig an die Leute gebracht wird, publik gemacht wird, das muss man mitdenken.
Okay, das heißt, Moment, ich tue jetzt kurz rekapitulieren. Wir haben gesagt, wir legen zuerst fest, am 20. November 2021 singen wir unser Mozart-Requiem. Wir haben glücklicherweise ein Orchester, das mitorganisiert. Das heißt, ich brauche das Orchester pro 3 Tage davor wahrscheinlich, haben wir gesagt. Hausnummer, 2 Monate Vorlaufzeit, wo nur das geprobt wird. Das heißt, wir brauchen Noten 2 Monate vorher. In dem Fall sollte um die Zeit auch schon quasi feststehen, was in Sachen Marketing gebraucht wird.
Mhm.
Okay.
Ja.
Das heißt, wir müssen die Noten so bestellen, dass sie im September da sind.
Mhm.
Das heißt, wahrscheinlich muss ich sie im August bestellen.
Ich würde sie ein bisschen früher bestellen. Also Mozart-Requiem, ganz ehrlich, gehst du zum Doblinger. Okay. Eine Woche später wahrscheinlich hast du deine Noten. Mhm. Aber wenn du irgendwelche...
Jetzt sagen wir Mozart-Requiem nicht von Süßmeier fertig geschrieben, sondern von irgendeinem...
Genau. Du willst vielleicht eine bestimmte Edition, weil du willst das aus diesen Noten machen. Und da musst du natürlich das Orchester, die Orchesternoten auch entsprechend dazu passend bestellen. Dann solltest du einfach, es ist unterschiedlich, die Verlage wissen eh, was sie wann wie kriegen.
Mhm.
Ich habe einfach bei speziellen A Cappella-Stücken, wenn es dann ein amerikanischer Verlag ist oder so, das kann echt dauern. Also das darf man echt nicht unterschätzen, okay. Da braucht es auch vielleicht mal 2 Monate.
Okay, das heißt, wir bestellen die Noten.
Also Mozart-Requiem, ich würde die Noten bestellen, sobald fix ist. Wir machen das, wir haben ein Orchester und eine Location. Dann bestelle ich die Noten.
Die Noten kannst du lagern, wenn du sie nicht brauchst.
Genau.
Okay, gut, also wir bestellen die Noten so bald wie möglich.
Ja.
Und du machst idealerweise auch den Probenplan,
sobald wie möglich,
sobald es feststeht. Weil du dann sich das natürlich einteilen müssen.
Ja.
Die Intensivbewerbung würde ich schon 6 Wochen vorher machen.
Mhm. Okay. Gut, und mit dem kann ich...
4 bis 6 Wochen.
4 bis 6 Wochen, mit dem kann ich
wenn leben. Da das ganze Material fertig ist, ist das echt super.
Mhm.
Und da der Kartenverkauf... Und dann ist auch
genug Vorlaufzeit fürs Publikum, um sich darauf einzustellen.
Ja.
Genau. Ja, man darf nicht unterschätzen, dass man das Publikum mehrfach erreichen sollte. Also idealerweise hören sie das erste Mal 2-3 Monate vorher was davon. Dann denken sie sich, okay, spannend. Und dann... hören sie aber nochmal 3 Wochen vorher was und dann idealerweise noch 2 Tage davor. Ah ja, übermorgen gehe ich dorthin.
Genau, weil es gibt halt die Leute, die die Karten 3 Monate vorher kaufen. Es gibt die es am selben Abend kaufen. Und wir müssen dann alle uns richten. Und wir dürfen uns nicht nur an unser Stammpublikum richten. Weil die hoffen wir sowieso, dass die wissen, sie schauen regelmäßig auf die Homepage und ah ja, die machen wieder ein Konzert, na, da gehe ich sicher hin.
Mhm.
Man darf nicht die Wichtigkeit von Mundpropaganda unterschätzen.
Mhm.
Also immer wieder den Chorsänger noch sagen, ladet's ein, erinnert's eure Leute, kommt's.
Ja.
Und wenn die Flyer haben, ist es, also wie du gesagt hast, in der ersten Probe will man am liebsten den Leuten Flyer in die Hand drücken und sagen, ladet's ein.
Genau.
Was haltet ihr da von digitalen Flyern oder digitalen quasi?
Auf das jeden Fall.
Eine Addition, aber es schließt sich nicht aus.
Okay.
Auf jeden Fall, also digitaler Flyer, ich meine, wir haben es jetzt immer so gemacht, wenn wir einen Flyer stellen, dann haben wir den digital auch.
Richtig, ja.
Weil das ist nicht der ist eh da, man muss den nur dann so ausspucken aus dem Grafikprogramm, dass man ihn digital verteilen kann.
Okay.
Und das ist gerade so für direkte Kommunikation der Chorsänger ist das super, weil die teilen es über WhatsApp,
Facebook,
wie auch immer. Aber das ist eher direkt.
Mhm.
Also das geht nicht dann an Fremdpublikum eigentlich.
Okay.
Dafür sind gedruckte Flyer wirklich sinnvoll.
Okay. Gut, oder dann ist der nächste Schritt quasi, wir haben unser Publikum, wir haben dem Publikum unsere Karten verkauft, das Publikum kommt. Was muss ich noch am Konzerttag quasi bedenken? Was sind so nur 1, 2, 3 Hard Facts für den Konzerttag? Was brauche ich dort?
Hast du Kategorien? Hast du Sitzplätze oder ist freie Sitzplatzauswahl? Kosten die Karten was Fixes oder ist freie Spende?
Mhm. Wo ist die Reservierungsliste, wenn es Reservierungen gibt?
Genau. Wer macht den Einlass?
Ordner,
wer verteilt Programmhefte? Wer ist was? Gibt es eine Garderobe? Also fürs Publikum.
Oder für den Chor.
Also für den Chor und fürs Orchester haben wir schon gesagt, brauchen wir auf jeden Fall eine Garderobe nach Möglichkeit. Aber
sollte sich irgendwo auch umziehen können.
Genau. Also nicht grad krank. Dieses Management an dem Tag halt noch. Wer kümmert sich um dieses Publikum? Das ist total wichtig, wenn die kommen.
Auf der einen Seite und Chor auf der anderen Seite, weil 50% vom Chor wissen nicht, wann sie wo sein müssen.
Genau, also das ist mir ganz wichtig, dass ich dann an dem Tag nicht beides mache.
Ja.
Dass ich mich zum Beispiel, ich kümmere mich um den Chor, aber ich habe vier Leute, vielleicht vom Chor, vielleicht externe, die Abendspielleitung machen. Also die halt wissen, wo sind die Programmhefte, wie sind die Reihen beschriftet, die Karten abreißen, die Plätze zuweisen, die diverse Fragen beantworten. Das Publikum hat Fragen. Mhm. Es wird immer irgendwas gefragt. Gibt es eine Pause? Gibt es ein Pausenbuffet? Wer hat das organisiert? Oder gibt es das einfach nicht? Ist auch okay. Ja? Mozart-Requiem werden wir vielleicht einfach durchspielen. Ja?
Erleichtert vieles.
Erleichtert vieles.
Mhm. Pause organisieren ist wieder.
Also das ist halt, das wäre so irgendwie das Konzert. Gibt es Blumen nachher für die Solisten? Gibt es was für den Dirigenten? Keine Ahnung, das sind so...
Das sind die Sachen, okay, die man so knapp vom Konzert
hat. Ist ganz blöd, ja. Gibt's genug Sessel vor Ort? Gibt's genug Pulte vor Ort? Ja, ist die Beleuchtung da?
Gerade wenn das nicht in Wien stattfindet? Oder
ich habe letztens Orchester- und Chorkonzert organisiert. Ja, ja, es ist Beleuchtung und es ist alles da. Und wir haben am Konzerttag bei der Stellprobe noch Scheinwerfer organisiert. Weil es war nicht ausgeleuchtet. Ja. Es passiert. Man kann auf so vieles vorbereitet sein und man muss dann oft... Feuer löschen ist auch
eine Aufgabe. Katastrophenlimbo. Ja.
Nein, ich meine im metaphorischen Sinne natürlich.
Ja, ja, also, natürlich.
Aber auch im literal Sinne. Gott,
noch nie passiert. Ja.
Nein, aber wenn... Ja, das ist ein klassisches Beispiel. Mir fehlen Scheinwerfer, mir fehlen...
3 Pulte. Plötzlich.
5 Pulte.
Keiner weiß, wo sie sind.
Ja. Aber der Geiger kann nicht spielen ohne Pult.
Ja, ja.
Gefasst.
Ja, also man sieht eigentlich, wenn man Glück hat, macht man das nicht alles alleine.
Ja. Mhm.
Und wichtig ist, was ich schon nochmal gesagt habe, ist wirklich diese Checklist zu haben für sich selber. Mhm. Und
Listen sind
echt mein Freund, ja, weil dann sind das alles Dinge, auf die bin ich vorbereitet.
Ich habe jetzt noch ein zweites Gedankenspiel für euch, das ein bisschen vom Konkreten jetzt weggeht. Und zwar stellt euch vor, wir hüpfen jetzt 10 Jahre in die Zukunft und es gibt auf einmal massig Jobs in der Chorlandschaft, die vielleicht auch bezahlt sind für Chormanager und Managerinnen. Und dann beschließt irgendeine Institution, wir machen jetzt einen Lehrgang für Chormanagement, wo man das lernt. So, und dann seid ihr zwei im Beirat oder ihr seid, habt beratende Funktion bei der Bildung dieses Lehrgangs.
Das ist ein kompliziertes Gedanken.
Ja,
ja. Dann, ja, ich habe jetzt viel Zeit gehabt. Dann, was wäre euch da wichtig? Also welche Kompetenzen, wenn man das jetzt am Punkt bringt oder welche konkreten Sachen sind absolut zentral, wenn man quasi diese Position, diesen Job vermitteln will oder lernen will? Also das Wichtigste dabei.
Ich sage jetzt was bewusst Provokantes und Untypisches, Soft Skills.
Mhm.
Weil die ganzen technischen Sachen, Handling, Finanzen, Noten, bla, das ist eh klar. Aber die Soft Skills sind nicht zu unterschätzen als Chororganisator. Und wenn das jemand nicht kann, ich meine, du kannst, im Endeffekt muss man sagen, okay, das muss man auch irgendwie mitbringen.
Damit meinst du jetzt Empathie, Kompromissbereitschaft?
Richtig. Diese Geschichte. Stressresistenz.
Ja.
Social Skills, dass ich meine Chorsänger nicht angehe, nur weil sie mal 10 Minuten zu spät kommen und trotzdem rüberbringen, hey, es wäre schön, wenn du pünktlich kommst, auf eine wertschätzende Art und Weise. Dass ich mit dem Chorleiter gut kommuniziere, dass ich auch Kritik annehmen kann, wenn ich mal was falsch gemacht habe. Jeder von uns ist ein Mensch und macht Fehler. Ist es dann okay, wenn mir jemand sagt, hey, beim nächsten Mal würde ich mir wünschen, dass es anders läuft? Das ist ein wichtiger Punkt als Chormanager, dass man dann nicht zu stolz ist, sowas auch anzunehmen.
Auf jeden Fall, weil man arbeitet immer mit einer Gruppe und gerade im Chorbereich auch viel mit Laien. Und die investieren hier auch ihre private Freizeit oft im Chorbereich unbezahlt, weil sie es einfach gern machen.
Mhm.
Und das muss man auch einfach immer wertschätzen. Und deswegen finde ich es super, dass du mit Soft Skills beginnst, weil vieles andere haben wir jetzt schon durchgenannt. Also ich finde wirklich, der persönliche Teil ist sehr, sehr wichtig. Und dann gibt es so, würde ich jetzt sagen, so Module. Ein Modul wäre Pressearbeit, Kommunikation, Marketing. Also eben der Bereich, aus dem ich ein bisschen komme. Dann gibt es den wirtschaftlichen Bereich mit Finanzpläne erstellen, Kalkulationen erstellen. Also eben ein bisschen Betriebswirtschaft, weil meistens, also Höhere sind oft Vereine, aber meine Steuerberaterin sagt immer, ein Verein ist zu führen wie ein Unternehmen. Mhm. Du musst wissen, was sind deine Finanzen, was hast du für Kosten, die auf dich zukommen. Also du brauchst in deinem Team, wo jeder seine Stärken hat. Genau. Und da muss es einen geben, der sich echt gerne und gut mit Finanzen beschäftigt.
Was wir jetzt noch nicht besprochen haben, sind rechtliche Kompetenzen. Finde ich auch sehr wichtig.
Gerade jetzt.
Definitiv.
Gerade jetzt natürlich, ja. Aber immer, prinzipiell. Mhm. AKM.
Ja, total. Wir haben
Gott, über AKM
noch gar nicht gesprochen. Ja. Wichtig. Wichtig. Ja. Und das zu wissen, Urheberrecht, darf ich was aufnehmen? Wann darf ich was aufnehmen? Datenschutz. Ja, das ist...
Da gibt es sicher Nachholbedarf in der Hinsicht.
Ich weiß auch für nicht, die Chorleiter. Weil wir müssen wissen, was los ist. Und theoretisch wissen, wie es geht und auch übernehmen können. Und einfach immer im Bild sein. Weil sonst ist auch keine Empathie möglich mit den Leuten, die organisieren. Sonst ist es immer, du machst dein Ding, ich mach mein Ding. Richtig. Und dann ist überhaupt kein Rapport da.
Ja, also vielleicht zählt auch zu diesen Soft Skills, aber ich würde es sogar als extra Punkt nennen. Ich finde es super, wenn ein Manager tatsächlich auch selber Musiker ist.
Ja.
Mhm.
Das war mir auch immer so ein Anliegen, warum ich das eigentlich mache. Weil ich brenne total für das, was da musikalisch passiert. Und ich kann auch wirklich die Position der Musiker nachvollziehen.
Mhm.
Ich kann ungefähr wissen, was braucht ein Solist an so einem Tag? Was braucht der Dirigent an so einem Tag? Wie viel Vorlaufzeit braucht es für gewisse Dinge? Muss ich ein Einsingen einkalkulieren und solche Dinge? Weil ich es selber aus meiner persönlichen Erfahrung weiß und weil ich auch eben die Empathie habe, mich in diese Leute hineinzuversetzen.
Mhm.
Und oft sind Manager welche, die halt eben diesen musikalischen Aspekt nicht so sehr haben und die dadurch auch das Endprodukt vielleicht ganz anders zu schätzen wissen oder eben nicht zu schätzen wissen. Und diesen Prozess dorthin nicht zu schätzen wissen.
Wobei ich glaube, in der Chorszene ist es prinzipiell schon oft so, dass die Chormanager aus dem Chor kommen, weil
eben die Leute so oft aus dem Verein rauskommen, die das dann machen.
Mhm.
Insofern finde ich es total selbstverständlich, dass der Manager auch selber mitsingt, wenn es geht.
Ja.
Mhm.
Ich würde es auch nicht anders machen wollen.
Ja.
Weil dann...
Man will ein Teil bleiben von dem, was man da gemacht hat.
Ich will mitsingen. Und wenn ich mich entscheiden muss zwischen Management und Singen, dann werde ich wahrscheinlich singen.
Ja. Danke mal für diesen Einblick grundsätzlich. Das war jetzt super spannend. Ich glaube, wir haben jetzt ein ganzes Projekt theoretisch durchgedacht ein bisschen.
Also bitte eintragen, 21. November, 21. was? Nee, Mozart Requiem. Willis im Quartett. Und Philharmoniker im Musikverein.
Passt. Genau. Also wir brauchen dann auf jeden Fall noch einen Fotograf.
Ja,
absolut. Weil wenn wir das machen, brauchen wir ein Fotos.
Nachbereitung haben
Nachbereitung.
Wir
noch.
Nachbereitung, stimmt. Nachbereitung. Über Nachbereitung reden wir das nächste Mal.
Ja.
Nein, was wir jetzt noch machen, ich habe, wie das Simon schon gesagt hat, brav mitgeschrieben, wie immer. Ich habe auf meinem Handy alle einfach zentrale Sachen, Begriffe, die mir zentral vorkommen, aufgeschrieben. Jetzt habe ich noch kurz überlegt, ob wir die Begriffsblitze heute nicht umgestalten. Aber ich glaube, wir machen die Begriffsblitze so, wie sie sind. Also das funktioniert so, die Cordelia kennt sich da ja schon aus, deswegen wirst du heute beginnen. Und die Marie kann sich das mal anschauen.
Und hat dann keine Begriffe mehr, über die sie reden kann.
Nein. Also es kriegt natürlich jede von euch die eigenen Begriffe. Genug aufgeschrieben. Einfach aus dem Instinkt heraus, aus eurer Erfahrung heraus, aus eurem Wissen heraus, das erste reinschmeißen, was euch in den Kopf springt. Und wenn es Sternenhimmel ist, dann... ist ein Sternenhimmel.
Ein Wort oder ein Satz?
Ein Wort.
Ja,
ein Wort. Danke, Simon. Ja. Die Cordelia beginnt. Magst du rechts oder links? Lieber.
Links.
Links. Dann kriegst du links. Ja, es gibt zwei Spalten an Begriffen, du kriegst die linken Begriffe. Okay. Bist du bereit? Magst du noch eine Klopause machen? Nein.
Hättest blöd geschaut, wenn ich jetzt ja gesagt hätte.
Ja, das stimmt. Okay. Begriffsblitze. Los. Publikum.
Aufwand.
Konzert.
Schön.
Noten.
Aufwand.
Organisation.
Vielfältig.
Finanz.
Zach.
Super.
Sehr gut.
Aufwand.
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 Nein,
das war
noch sehr mehr Aufwand.
Noch mehr Aufwand. Oh weh, das war jetzt.
Nein, das war ziemlich gut. Das, das, nein, macht das war nichts.
Super. Es soll spontan sein.
Es soll spontan, ja, sein. Und wenn es Sternenhimmel ist, ist es Sternenhimmel. Marie. Fühlst du dich bereit, ja, für deine erste große Runde Begriffsblitze?
Dun, dun, dun.
Dun, dun, dun. Okay. Und los. Chor.
Vielstimmig.
Probe.
Organisation.
Büro.
Habe ich nicht.
Leitung.
Für die Musik zuständig.
Promotion.
Texte.
Ja.
Ja.
Da das wäre viel besser.
Oder? Nein. Ein Fixpunkt in unserem Podcast ist ja immer die Playlist, die wir haben auf Spotify, die Lieblingsstücke-Playlist, wo wir die besten Chorstücke aller Zeiten sammeln, also natürlich subjektiv. Und wie immer frage ich euch nach euren Lieblingsstücken, warum es die Lieblingsstücke sind, was an ihnen so besonders sind, vielleicht eine persönliche Geschichte, die ihr damit verbindet, zum Beispiel Cordelia. Was ist dein Lieblingsstück aller Zeiten, das du auf unsere Playlist wünschst?
Lieblingsstück ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es ist gerade sehr präsent im Kopf, weil wir es gestern mit dem Chorus Alia aufgeführt haben unter dem fantastischen Matthias Schoberwalter. Es handelt sich um das Stück Zefiro Torna, El Bel Tempo von Luca Marenzio. Bin ein Riesenfan von prinzipiell alter Musik, bin damit aufgewachsen in gewisser Weise. Ja, es gibt auch ein Zefiro Torna von Marenzio, nicht nur von Monteverdi. Der Text ist ja ein sehr alter Text von Petrarca, glaube ich. Es geht um, der Frühling kommt zurück, aber es ist die Welt erblüht, wie auch immer. Aber ich selber bin traurig, denn die Geliebte hat den Schlüssel zu ihrem Herzen wieder weggenommen.
Schön gefasst.
So eingefasst.
Die Wiener Antwort.
Und ja, Monteverdi hat das sehr schön vertont, aber auch Marenzio hat in dieser Vertonung, finde ich, ein Meisterwerk geschaffen.
Das ist sicher ein super Stück, das werden wir uns gleich anhören.
Und zwar bitte in der Version von dem Ensemble Vocale Veneto. Da singt nämlich eine Dame den Alt. Das gefällt mir persönlich besser.
Sehr gut. Wir werden es uns sofort nachher anhören. Marie, hast du ein Stück, das jetzt in diesem Kontext fallen muss, weil es geht nicht anders?
Ja, ich habe echt überlegt, es ist, wie gesagt, es ist total schwer, ein Lieblingsstück zu nennen.
Ja.
Aber ein Highlight für mich tatsächlich ist Friede auf Erden
von Schönberg.
Bravo.
Es ist
so geil.
Bravo. Ja, danke. So, man kann nicht viel mehr dazu sagen.
Stimmt.
Als ich es mit dem Wiener Kammerchor einstudiert habe, also ich nicht einstudiert, ich habe es gelernt, nicht einstudiert, habe mir im ersten Moment gedacht, um Gottes Willen, das soll ich lernen. Also es ist wirklich herausfordernd für Sänger zum Singen, für die Stimme, weil es einen riesen Umfang in allen Stimmen hat, auch sehr schwer ist zum Hören am Anfang, man muss sich da echt reinhören. Aber wenn du dieses Stück singen kannst, wirklich, und in diesem Stück drin stehst, das Gefühl ist einfach wahnsinnig. Es ist so, dieses Stück ist so intensiv von den Harmonien und der Text dazu. Einfach anhören. Am besten auch mal selber singen.
Am besten selber singen.
Ja. Oh, ja.
Eine Empfehlung an alle Chorsängerinnen.
Schöne
dieser Welt.
Message auch.
Ja. Ja. Friede auf Erden, Schönberg. Tolles Stück.
Mhm. Ja. Geht hin und höret.
Geht hin und höret. Genau. Geht auf unsere Spotify-Seite. Dort findet ihr die Playlist zum Podcast mit allen Empfehlungen unserer Gäste. Und da werden natürlich auch die Empfehlungen von heute drauf sein. Einfach mal reinhören. Am besten jetzt gleich.
Also nach dieser halben Stunde mit euch, wo wir eigentlich wahnsinnige Einblicke bekommen haben, bleibt mir nur Danke zu sagen an die Marie-Sophie Bauder und die Cordelia Kahner. die uns da neue Einsichten beschert haben und vor allem die Einsicht, dass nicht nur das, was auf der Bühne passiert, wichtig ist, sondern vor allem das, was danach und davor passiert,
genau.
Auch währenddessen.
Ihr seid unsere Unsung Heroes,
genau.
Im wahrsten Sinne des Wortes.
Genau. Also bemühen wir uns alle, dass wir diesen Leuten Props geben und sie weiterhin unterstützen. Und dann danke auch an den Sebi.
Und danke an den Simon.
An den Gerwin, der uns unser neues Equipment heute beschafft hat. Danke, Gerwin. Und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal.
Dankeschön.
Ciao.
Danke. Baba. Gerne.